Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Wolfgang Heim.
Mit einer Frau, die aus der Gegend von Würzburg zu uns gekommen ist, die seit vielen Jahren in einem Orden ist und die inzwischen die Generaloberin der Oberzeller Franziskanerinnen ist. Guten Morgen und herzlich willkommen, Schwester Katharina Ganz.
Guten Morgen, Herr Heim.
Schwester Katharina Ganz, ist das überhaupt die korrekte Anrede?
Das ist die korrekte Anrede, ja.
Mit dem Nachnamen?
Schwester Katharina, sagen wir unter uns.
Mhm. Okay. Wie soll ich es halten? Soll ich Frau Ganz sagen?
Nee,
soll ich
sagen lieber Sie Schwester Katharina.
Okay. Sie sind eine Ordensfrau und kommen aber in einer weißen Bluse und in einem Jackett. Mit anderen Worten, die Ordenstracht ist zu Hause geblieben. Warum?
Ich besitze keine Ordenstracht in dem Sinne, wie sich's Menschen vorstellen. Ich bin die erste Schwester unserer Gemeinschaft, die 1995 nicht mehr eingekleidet worden ist. Also ich habe keinen Schleier. Aha. Und auch nicht dieses klassische Gewand.
Weil sie es nicht wollten oder weil da kein Wert mehr drauf gelegt wird?
Weil die Gemeinschaft 1995 bei einem Generalkapitel, das ist das höchste beschlussfassendste Gremium, gesagt hat, nicht die Kleider zeichnen uns aus, sondern unsere Lebensweise, unsere Spiritualität, unser okay. Gemeinschaftsleben. Und deswegen können wir auch zivil gehen. Und an Sonntagen tragen wir Rock und Bluse. Und eben die Ordenszeichen unserer okay. Gemeinschaft, eine Medaille und ein Ring.
Ist das jeder Ordensfrau in ihrem Kloster selbst überlassen? Weil Sie haben sicher auch Ältere, die möglicherweise traditionsbewusster und traditionsbehafteter sind.
Richtig, also die Gemeinschaft hat grundsätzlich entschieden, wir machen das nicht mehr zur Pflicht. Und jede Schwester entscheidet sich nach der Profess, wie sie okay. gehen möchte.
Wofür steht der heilige Franziskus und damit wofür stehen die Franziskanerinnen?
Der heilige Franziskus steht für die Liebe zu Gott, zu den Menschen, zur Schöpfung, zu den Schwachen. Und dafür stehen wir auch. Also für eine Option für die Armen, für die Menschen am Rand, für einen wertschätzenden Umgang mit der Schöpfung.
Bedeutet in der Praxis und im Alltag des Ordens?
Dass wir jetzt seit kurzem, Gott sei Dank, durch ein neues Mitglied eine Umweltbeauftragte haben, die ein Nachhaltigkeitskonzept für unsere Gemeinschaft erstellt, zusammen mit Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen und Schwestern. Und bedeutet für unsere Gemeinschaft, dass wir seit über 160 Jahren Frauen in Not begleiten. Strafentlassene Frauen, Mädchen, die in schwierigen Lebensumständen aufgewachsen sind. Das ist unsere Option für Menschen am Rand, dass wir uns um Frauen und Mädchen kümmern.
Kommen die auch zu Ihnen ins Kloster? Leben die da dann auch teilweise?
Sie leben in unseren Einrichtungen. Also okay. nicht im Kloster, sondern in den Einrichtungen, die unsere Gemeinschaft unterhält.
Wie finanzieren Sie sich?
Wir finanzieren uns einerseits über die Jugendhilfe. Also Jugendämter zahlen dafür, dass wir Mädchen zwischen 12 und 20 Jahren aufnehmen. Oder bei psychisch kranken Frauen zahlt auch zum Teil der Bezirk Unterfranken. Also über Pflegesätze, über Spenden, über Zuschüsse, zum Beispiel der Stadt Würzburg. Aha. Und auch die Gemeinschaft zahlt dazu.
SWR 1 Baden-Württemberg mit unserem heutigen Leutegast, mit Schwester Katharina Ganz, der Generaloberin der Oberzeller Franziskanerin. Oberzell liegt wo genau?
Oberzell liegt vor den Toren Würzburgs.
Okay.
Im schönen Unterfranken.
Kommen Sie, wenn ich so direkt fragen darf, aus einer religiösen Familie?
Ja, das kann ich bestätigen. Ich komme aus Willansheim im Landkreis Kitzingen.
Ja.
Und bin da wirklich sehr katholisch aufgewachsen. Meine ledige Großtante war Messnerin. Bei uns ist der Messnerdienst seit 90 Jahren. Also die Kirchenschlüssel hingen in der Küche bei uns. Ich bin also von klein auf in der Kirche groß geworden, kann man sagen.
Und ab welchem Zeitpunkt oder ab welchem Alter begannen Sie drüber nachzudenken, dass Kirche, Kloster etwas für Ihr Leben Bestimmendes werden könnte?
Schon sehr früh war ich beeindruckt von einer anderen Großtante, die Benediktinerin war, in Davos in der Schweiz lebte und ihren Heimaturlaub immer bei uns in der Familie verbrachte. Und das waren im Sommer immer Hochzeiten. Die ganze Familie kam zusammen. Schwester Juliana erzählte aus ihrem reichen Leben. Sie war Krankenschwester, hat früher Tuberkulose-Kranke in diesem Luftkurort Davos gepflegt. Und es war faszinierend, ihr zuzuhören. Sie war einfach eine ganz aufgeschlossene, interessierte, intelligente, kluge Frau, die mich schon als Kind beeindruckt hat.
In Ihrem Leben ging es dann so weiter, dass Sie Abitur gemacht haben. Dann haben Sie angefangen Theologie zu studieren, richtig, katholische Theologie, in Kombination auch mit Sozialpädagogik.
Ja. Genau, ich bin in Münster-Schwarzach auch eine Benediktinerabtei in die Schule gegangen, habe dann Theologie studiert. Auch interessiert durch den Leistungskurs Religion, den ich da belegt hatte. Ja. Und dann in Würzburg Theologie studiert, wollte aber damals schon nicht nur mit Theologie als Frau die einzige Möglichkeit haben, später Pastoralreferentin zu werden und auf Gedeih und Verderb irgendwie abhängig zu sein von dem Priester, in dessen Gemeinde ich dann bin. Mhm. Und habe mir dann noch als zweites Standbein Sozialpädagogik dazugenommen.
Wann waren Sie zum allerersten Mal dann in einem Kloster?
Naja, als Achtjährige habe ich meine Ferien in Davos in der Schweiz verbracht und dann regelmäßig während meiner Jugendzeit im Sommer, ja, den Schwestern dort geholfen. Ich war Zimmermädchen, habe in der Küche geholfen, Tomaten einzukochen und kiloweise Zwetschgen.
Ja.
Und bin dann auch in das Mutterhaus dieser Schwestern gefahren. Also zunächst war für mich die Frage, wäre auch für mich ein benediktinisches Leben eine Option? Mhm. Bis ich dann im Studium gemerkt habe, nee, das wäre mir zu eng oder irgendwie.
Was heißt zu eng?
Zu eng. Also Benediktinerinnen und Benediktiner leben ja fest an einen Ort gebunden, mit einem ganz klar strukturierten Tagesablauf, festen Gebetszeiten. Der Gottesdienst steht noch viel stärker im Vordergrund als jetzt bei uns Franziskanerinnen.
Okay.
Und da habe ich dann irgendwann gemerkt, ich brauche einen größeren Radius. Ah. Und es war auch gut, dann erstmal diesen Gedanken ans Kloster ganz zu verabschieden, zu leben, zu studieren, auch wirklich erstmal meine Jugend zu genießen und das frühe Erwachsenensein. Mhm. Und der Gedanke kam dann erst später wieder.
Wie alt waren Sie, als Sie fest beschlossen haben, dauerhaft ins Kloster zu gehen? Mitte 20?
Ich war Mitte 20, als ich in der Zentralafrikanischen Republik eine für mich existenzielle Erfahrung gemacht habe. Also weit weg von Familie, von Freundinnen, weg aus meinem Kulturkreis mit einer anderen Sprache. Ich habe Sango gelernt, die offizielle Sprache war Französisch. Mein Studium hat mir nichts genützt. Ich wurde dreimal mit Malaria krank, wusste nicht, überlebe ich das, werde ich rechtzeitig ausgeflogen. Und da habe ich mir die Frage gestellt, auf was baue ich eigentlich mein Leben auf? Was soll mich tragen?
20.000 Ordensleute gibt es in Deutschland, plus minus. Eine davon ist unser heutiger Leutegast, Schwester Katharina Ganz. Es gibt ein paar Klischees des Ordens- und Klosterleben betreffend. Fangen wir damit an, dass man eigentlich immer die Vorstellung hat, ob Mönch oder Nonne, jeweils in der entsprechenden Tracht müsse man das Kloster verlassen. Ist bei Ihnen nicht so, bei vielen anderen auch nicht?
Die meisten Ordensleute in Deutschland gehören zu sogenannten apostolisch tätigen Gemeinschaften, leben also mitten in der Welt, in kleinen Konventen, wie wir das nennen, also Hausgemeinschaften, Wohnungen. Und da steht der Dienst am Menschen im Vordergrund. Also es ist nicht so streng, wie sich die Klischees in den Köpfen der Menschen halten. Ja, wenige Gemeinschaften, vielleicht ein Viertel der Ordensgemeinschaften in Deutschland, gehören zu den kontemplativen Klöstern, zu den Klausurierten, wo der Gottesdienst im Vordergrund steht oder das Stundengebet sehr getaktet ist. Die meisten, die Mehrzahl der Mitglieder sind offene, freier.
Ja. Das wäre ja dann auch das nächste Klischee gewesen. Also in den Klöstern wird von morgens bis abends gebetet und gebeichtet.
Genau, also viele Leute stellen sich Ordensleben stinklangweilig vor, dass man eingesperrt ist, dass man keine Freiheiten hat, dass man immer irgendjemandem gehorchen muss. Und ich bedauere, dass diese Klischees auch durch moderne Sendungen immer wieder bedient werden, statt dass man das richtige Ordensleben mal zeigt.
Wie oft beten Sie?
Das kann ich natürlich nicht so quantifizieren. Ich bete auch im Bus oder im Zug oder hier im Studio, bevor die Sendung losgeht. Ja. Zweimal am Tag, also die Laudes und die Vesper am Abend sind bei uns Pflicht. Schwestern im Mutterhaus oder in den Konventen, die zusammen sind, die beten auch ein Mittagsgebet. Viele von uns, die berufstätig sind, können natürlich nicht mittags eine Gebetszeit einlegen, weil sie dann im Dienst sind als Sozialarbeiterin, als Ärztin, als Krankenschwester. Und dann müssen Sie gucken, wie Sie Privates
unterbringen. Ein Leben in Armut, ist das auch ein Klischee oder entspricht das der Realität?
Wir versprechen Armut, Ehelosigkeit und Gehorsam. Armut heißt zunächst mal, dass wir unseren Besitz teilen. Ja, mir gehört nicht das Haus, in dem ich lebe, das gehört der Gemeinschaft. Ja, den Wagen, den ich benutzen kann, das gehört nicht mir persönlich. Ja, wir
Ihre
teilen.
Kleider?
Die Klamotten Kleider gehören Ihnen. Die gehören mir, okay, natürlich.
Gut.
Also zumindest teile ich sie nicht mit jemand. Aber ich verfüge über kein eigenes Konto, sondern wir leben Gütergemeinschaft. Wir leben letztlich alle aus dem Topf der Gemeinschaft.
Wenn Sie Geld brauchen, holen Sie sich's aus dem Topf?
Bei uns ist es so, dass wir eine Haushaltskasse haben und jede, die Geld braucht, trägt ein, was sie braucht und rechnet am Monatsende ab.
Ist aber niemandem rechenschaftspflichtig, oder doch?
Wir sind einander rechenschaftspflichtig. Ja, es gibt auch Sätze, zum Beispiel für Urlaub, Exerzitien. Gibt es auch Richtlinien, wie viel wir ausgeben können. Und wir versuchen, einen einfachen Lebensstil zu pflegen. Und das muss natürlich auch manchmal geguckt werden, was ist noch ein einfacher Lebensstil?
Das Wort versuchen kann bedeuten, dass es nicht immer gelingt.
Versuchen heißt, es gibt natürlich auch individuelle Bedürfnisse. Ja, als promovierte Theologin brauche ich mehr Geld für Bücher. Jemand anders, die vielleicht eine chronische Krankheit hat, braucht mehr Geld, um die Medikamente zu bezahlen, die die Krankenkasse nicht bezahlt. Das sind die Unterschiede.
Okay. Seit, ich glaube, 22 Jahren leben Sie im Kloster und seit 4 Jahren machen Sie einen Job, der im weitesten und im näheren Sinne auch mit Management zu tun hat?
Ja, ein Teil ist Management, Verwaltung, Organisation, Verantwortung für die Gebäude, für die Einrichtungen, fürs Geld, ja. Und ein anderer Teil ist geistliche Leitung der Gemeinschaft. Also der seelsorgliche Teil, der spirituelle, theologische Teil.
Welcher ist Ihnen wichtiger?
Mir sind beide gleich wichtig. Ich glaube, sie gehören auch zusammen. Ich kann sie nicht trennen. Ich bin natürlich in erster Linie jetzt verantwortlich für 6 Jahre gewählt für eine geistliche Gemeinschaft. Deswegen ist das der wichtigere Part. Aha. Und der andere gehört untrennbar dazu.
Wer hat Sie gewählt?
Ein Gremium aus Delegierten, Schwestern der gesamten Kongregation. Also mit Vertreterinnen aus Südafrika, USA und Deutschland.
Okay. Wir wollten über den Papst reden. Den haben Sie in einer Audienz erlebt, kennengelernt, vor knapp 1,5 Jahren in Rom im Vatikan. Wie war's?
Beeindruckend. Wir waren 870 Generaloberinnen, also quasi Kolleginnen aus der ganzen Welt, von Indien bis Russland bis Amerika, Brasilien. Alleine diese Versammlung war beeindruckend. Ich war da zum ersten Mal dabei. Und wir waren dann am 12. Mai 2016 im Vatikan zu einer Audienz. Mhm. Und der Papst hat sich darauf eingelassen, unsere Fragen zu beantworten, statt dass er eine Rede gehalten hätte.
Okay.
Und da kamen eben verschiedene, die Präsidentin dieser UISG, dieser Vereinigung, hat ihm dann Fragen gestellt zu Frauen in der Kirche. Mhm. Was bedeutet das, dass Frauen nicht predigen können? Warum könnte man nicht wieder Frauen zu Diakoninnen weihen, wie das früher mal war? Und es war hochspannend, diese 1,5 Stunden mit dem Papst zu verfolgen.
Wie hat er reagiert und geantwortet?
Ich empfand Papst Franziskus sehr präsent. Mhm. Er war da, er hat zugehört, er wollte auch den Dialog.
Offen?
Offen, sehr offen. Sehr offen, gleichzeitig glaube ich nicht, dass er spontan war. Das wird ihm manchmal unterstellt, er sei so spontan. Ich kann mir vorstellen, dass er sehr gut vorbereitet war, aber er wollte den Dialog.
Saß der da alleine oder hatte der Mitarbeiter an seiner
es
Seite?
Es waren noch 2 Kardinäle dabei. Ich habe nur Herrn Genswein erkannt, aha, den anderen kannte ich nicht. Die flankierten ihn, er war in der Mitte.
Und Genswein hat auch was gesagt?
Genswein hat nichts gesagt. Genswein
hat nichtssagend auch was gesagt?
Nichtssagend hat er, glaube ich, manchmal auch ein bisschen seinen Unmut zum Ausdruck gebracht, dass so viele Frauenthemen zur Sprache kamen. Das war mein persönlicher Eindruck.
Ist ja auch möglicherweise irritierend in einem doch eher männerdominierten Verein wie dem Vatikan, wenn da plötzlich 800 Frauen aufschlagen.
Die Mehrheit der Mitglieder der katholischen Kirche, die ja über 1 Milliarde sind, sind Frauen.
Ja.
Und alleine die kirchliche Hierarchie ist eben zu 100% aus Männern gebildet, weil nach katholischer Lehre und dem sakramentalen Verständnis keine Frau geweiht werden kann.
Ich wollte gerade fragen, ist das katholische Lehre oder auch ein Naturgesetz, dass Frauen in der katholischen Kirche ganz offensichtlich nicht die Rolle spielen sollen, wie sie Männer selbstverständlich spielen?
Kanon 1024 sagt eben vom Kirchenrecht, die Weihe kann gültig empfangen nur ein getaufter Mann.
Mit anderen Generaloberinnen waren Sie vor einem guten Jahr in Rom, im Vatikan, beim Papst. Wurde ihm auch, Papst Franziskus, die Frage gestellt, ob Frauen in der katholischen Kirche Menschen zweiter Klasse sind?
Das wurde ihm nicht gestellt. Ihm wurde die Frage gestellt, ob er nicht nochmal eine Kommission einrichten könnte, um zu überprüfen, ob nicht doch Frauen zu Diakoninnen geweiht werden könnten, denn dieses Amt gab es schon in der alten Kirche.
Verzeihen Sie, was ist ein Diakon bzw. eine Diakonin?
Übersetzt heißt das griechische Wort Diener oder Dienerin. Mhm. Diakone, Diakoninnen sind Menschen, die seit der Frühzeit der Kirche überwiegend da waren in Gemeindendiensten oder eben auch um sich um die Armen zu kümmern. Frauen, die Diakoninnen waren, wurden bei der Erwachsenentaufe bei Frauen dazugenommen. Ja. Also überwiegend für die Seelsorge an Frauen.
Und das gibt's in dieser Form bisher nicht in der katholischen Kirche, oder?
Nicht bei, es gibt's jetzt eben nicht mehr, dass Frauen zu Diakoninnen geweiht werden. Das gab's in der Ostkirche und das gab's auch in der Westkirche, meines Wissens bis ins 9. Jahrhundert hinein. Zum Teil wurden dann Dienste von Ordensschwestern übernommen, die früher Diakoninnen gemacht haben. Ja. Also so wurde die Diakoninnenweihe immer mehr zurückgedrängt. Und neben dem, aber es ist letztlich die erste Weihestufe des Diakonats, neben der Priesterweihe und dem Bischofs und der Bischofsweihe.
Warum ist Ihnen das so wichtig?
In der katholischen Kirche aufgrund des Amtsverständnisses, dass nur ein Mann, ein getaufter Mann zu der Weihe zugelassen werden kann, ist praktisch die gesamte kirchliche Hierarchie, die in der Regel von geweihten Männern gebildet wird, 100% in Männerhand.
Ja.
Wir sind, also die katholische Kirche ist ein weltweiter Global Player, der nach wie vor fast zu 100%, ich sage fast, das erkläre ich gleich, von Männern geleitet wird. Und das natürlich im 21. Jahrhundert, vor allem auch in unseren Breitengraden, zunehmend erklärungsbedürftig.
Okay, jetzt kommt die Einschränkung mit dem Fast.
Die Deutsche Bischofskonferenz zum Beispiel hat das Thema erkannt und auch das Problem und bildet jetzt nach zunehmend auch ganz gezielt Frauen aus, die in kirchlichen Leitungspositionen tätig sein können.
Aber ungeweiht.
Ungeweiht, ja. Es gibt Ordinariatsrätinnen, es gibt Seelsorgeamtsleiterinnen, also auch Frauen wirklich in Chefpositionen, denen auch Priester oder andere Abteilungsleiterinnen unterstellt sind. Und die auch Entscheidungsmacht jetzt bekommen. Und das ist höchste Zeit.
Okay. Aber müssten Sie aus feministischer Sicht nicht sehr viel mehr fordern? Auch eine Priesterweihe für Frauen? Auch die Möglichkeit für Frauen, Bischof, Kardinal oder möglicherweise sogar Papst zu werden?
Ich denke, dass wir auf verschiedenen Ebenen ansetzen müssen. Also die Ämtertheologie bedarf der weiteren Diskussionen. Kardinälinnen könnte es sofort geben. Also die Kardinalswahl ist nicht an das Geschlecht gebunden.
Aha.
Der Papst könnte Frauen zu Kardinälinnen ernennen. Es gab auch schon
ungeweihte Frauen.
Ungeweihte Frauen. Aha. Es gab auch schon Laien, die Kardinal waren. Und vor etlichen Jahren, ich weiß nicht wann, gab es auch einen Vorstoß verschiedener Theologieprofessoren, die Papst Franziskus das vorgeschlagen haben, Frauen zu Kardinälinnen zu ernennen.
Da ist aber die Macho-Fraktion im Vatikan vor, die es ganz offenkundig gibt. Letztes Jahr in Rom mit anderen Ordensfrauen zusammen beim Papst Anhörung. Ich glaube, eine Kommission ist gegründet worden, um mal zu eruieren, was aus Ihrem Vorschlag, Frauendiakonat einzuführen, denn werden soll. Haben Sie zwischenzeitlich eigentlich gehört, ob die Kommission Fortschritte gemacht hat?
Ich weiß, dass sie letztes Jahr im August einberufen wurde und seit November 2016 tagt. Ein Novum ist, dass diese Kommission paritätisch aus Frauen und Männern besetzt wurde.
Ja.
Das gab es so noch nie. Der Papst wollte sich im März bei der Kommission erkundigen, wie weit sie vorangeschritten sind. Ergebnisse sind bislang meines Wissens nicht in die Öffentlichkeit gelangt.
Gibt es eine konservative oder extrem konservative Fraktion im Vatikan, die alles verhindern möchte, was in ihre Richtung geht?
Das kann ich nicht beurteilen. Ich bin keine Kennerin der kurialen Strukturen. Mein Eindruck ist dennoch, dass die Frauenfrage oder überhaupt Frauen zu Ämtern zuzulassen momentan noch nicht mehrheitsfähig ist im Vatikan. Umso wichtiger finde ich diese Kommission. Die soll ja erstmal historisch untersuchen, welche Riten es gab und was die Frauen damals durften. Und dennoch wäre es ein wichtiger Schritt, wenn dann auch Ergebnisse es kann ja nur herauskommen, dass es Diakoninnen gab, das weiß man, das haben Kirchenhistoriker hinlänglich erforscht. Wenn man dann Rückschlüsse für die pastorale Notwendigkeit heute treffen würde, darauf würde ich hoffen und warten.
Dieser Papst hat ja in vielerlei Hinsicht bemerkenswerte Dinge gemacht und auch bemerkenswerte Dinge gesagt. Also es gab mal, glaube ich, eine Weihnachtsansprache. Was hat er zu den Kardinälen gesagt? Sie würden in einem Zustand mentaler Erstarrung leben und in einem Zustand spirituellen Alzheimers sich befinden. Mhm. Heftiger und härter und brutaler geht's eigentlich nicht.
Das hat mich ehrlich gesagt auch sehr gewundert, also in der Weihnachtsansprache den engsten Mitarbeitern dermaßen den Kopf zu waschen. Entweder war es die Flucht nach vorne, dass er gar nicht mehr anders konnte, weil er sich nicht mehr helfen konnte, dass er das in die Öffentlichkeit bringen musste.
Ansonsten, also zuverlässiger, sich schneller mehr Feinde, sich zuverlässiger, schneller mehr Feinde machen, geht eigentlich nicht.
Geht eigentlich nicht. Von daher weiß ich nicht, was er mit diesem Rundumschlag bezwecken wollte. Denn es wird dem Papst immer wieder doch bescheinigt, dass er eigentlich sehr strategisch denkt und nicht unüberlegt handelt, dass er weiß, was er will. Also was er mit dieser Weihnachtsansprache bezweckt hat, ich weiß es nicht. Vielleicht war es für ihn die Ultima Ratio, um zu sagen, Leute, ich erwarte mir von euch eine andere Marschrichtung, nämlich im Sinne des Evangeliums mehr auf die Menschen zu den Armen. Wir brauchen hier eine andere Kirche.
Ja. Ist für Sie denn eigentlich klar, wo dieser Papst auch politisch zu verorten ist? Ist das nun im Grunde seines Herzens doch ein Konservativer oder hat er was Anarchisches oder ist der Irrlichter der irgendwo dazwischen?
Ich glaube, dass man das nicht so pauschal sagen kann. Es gibt Themen, zum Beispiel, wenn er sich ganz klar für Arme stark macht, für die Flüchtlinge, als er da auf Lampedusa gefahren ist, da ist er natürlich eher links zu verorten, ja, sehr nah bei den Menschen. Dann gibt es wieder andere Positionen, wo er vielleicht mehr konservativ und
dogmatisch
ist, wobei ich ihn eher als pastoral erlebe und als einen, der das Zweite Vatikanische Konzil in die Praxis umsetzen möchte.
Schwester Katharina Ganz, die Generaloberin der Oberzeller Franziskanerin, ist heute Vormittag unser Gast in SWR 1 Leute. Oberzell liegt in der Nähe von Würzburg. Wie viel haben Sie in Ihrer alltäglichen Arbeit mit Flüchtlingen zu tun?
Ich selber eher weniger. Wir haben eine Mitschwester, die Menschenrechtsbeauftragte bei uns ist und als Krankenschwester im Rahmen ihrer Tätigkeit in der Missionsärztlichen Klinik Würzburgs gegenüber von unserem Kloster in der Gemeinschaftsunterkunft Würzburgs Asylsuchende betreut medizinisch und da täglich mit Geflüchteten zu tun hat.
Ja.
Und auch die Frauen betreut, die wir im Kloster aufgenommen haben.
Welche Probleme gibt's da? Was die Flüchtlinge angeht?
Es gibt massig Probleme. Also sie müssen für jede medizinische Versorgung das beantragen, dass das genehmigt wird. Es darf ja nur die Akutversorgung genehmigt werden. Ja, ist jetzt eine Depression eine akute Erkrankung oder eine Herzproblematik? Ja, das ist immer wieder zu begründen. Mhm. Da sind so viele Ämtergänge und bürokratischen Hürden zu überwinden, um den Menschen wirklich zu helfen.
Mhm.
Dann natürlich die Frage, wie lang zieht sich mein Asylverfahren hin? Bekomme ich die Anerkennung? Muss ich wieder zurück? Diese Unsicherheiten der drohenden Abschiebung, das zermürbt die Menschen.
Sie haben Ende 2015 zusammen mit anderen Ordensoberen einen offenen Brief geschrieben, damals an Seehofer und die bayerische Staatsregierung. Was stand da drin?
Wir haben damals die Rhetorik der CSU angemahnt, die zum Teil doch schon sehr die zu uns Kommenden kriminalisiert hat. Ja, es wurde die Illegalität in den Vordergrund gestellt. Die Menschen kommen illegal zu uns. Statt dass man die Gründe betrachtet hat, warum machen sich die Menschen auf diese große Reise über den Balkan zu Fuß, kommen hier mit Wunden an, mit Folterspuren. Mhm. Niemand hat diese Kontexte betrachtet und da wollten wir einfach eine andere Rhetorik einfordern.
Hat Seehofer geantwortet?
Es gab am 5. Dezember 2015 ein Treffen mit 5 Vertretern und Vertreterinnen. Ich war damals nicht dabei, weil ich in Südafrika war. Ein 2-stündiges Gespräch, das von beiden Seiten als sehr positiv beurteilt wurde. Man hat sich gegenseitig zugehört. Inwieweit es von nachhaltiger Effekt war, das mag ich jetzt hier nicht beurteilen.
Hält Seehofer an dieser Obergrenze eigentlich noch fest? Also ich stelle die Frage, wissen, dass Sie nicht Herr Seehofer sind, aber es scheint schon so zu sein, dass er da durchaus auch flexibel ist in der Formulierung seiner jeweiligen Forderung.
Jedenfalls scheint er vor einigen Tagen erst wiederholt zu haben, dass die Obergrenze für ihn eine Bedingung wäre, in die Koalition zu gehen nach der erfolgten Bundestagswahl.
Da sind wir dann gespannt.
Da sind wir gespannt, in der Tat.
Nach Afghanistan wird aktuell, soweit ich es weiß, nicht mehr abgeschoben. Ist das eine Entscheidung, die Sie rundum begrüßen?
Ich begrüße die Entscheidung, denn Afghanistan ist aus meiner Sicht kein sicheres Land. Wir wissen von Menschen, die abgeschoben wurden, dass sie Bombenattentaten zum Opfer fielen. Der Abschiebestopp wurde meines Wissens auch deswegen gemacht, weil die deutsche Botschaft betroffen war und überfordert war, die Rückreisenden in Empfang zu nehmen. Man müsste wirklich Afghanistan als nicht sicheres Land einstufen, denn die vermeintlich sicheren Gebiete können nicht sicher erreicht werden. Es gibt keine Straßen, die die Menschen sicher passieren könnten, um in Gebiete zu gehen, die vielleicht aktuell nicht umkämpft sind.
Die Zukunft Afghanistans ist eine außerordentlich unsichere, auch die Zukunft der katholischen Kirche, um nochmal auf Ihr Fach zu kommen, ist auch nicht ganz klar und eindeutig. Sind Sie optimistisch oder sind Sie eher pessimistisch?
Beides zugleich. Ich bin optimistisch, wenn die Kirche als älteste Institution der Welt und Global Player weiterhin interreligiösen Dialog wagt, zur Völkerverständigung, zum Frieden beiträgt. Wenn sie, wie der Papst Franziskus es tut, eigentlich die moralische Stimme der Christenheit ist, für Menschen am Rand, für die Armen, für die Schöpfung, für die bedrohte Schöpfung, da erlebe ich momentan die Kirche sehr positiv, ganz klar mit Positionen, die im Evangelium an der Person Jesu orientiert sind. Und ich glaube, dass es diese Stimme braucht.
Ist Franziskus derjenige, der vorangeht und viele folgen ihm? Oder ist er einer, der völlig allein da vorne weg marschiert?
Papst Franziskus hat meines Erachtens die überwältigende Mehrheit der Katholiken und Katholikinnen hinter sich. Und auch die überwältigende Mehrheit der Bischöfe, da bin ich mir ganz sicher. Inwieweit das im Vatikan ist, das kann ich nicht beurteilen. Okay. Deswegen hat er ja auch, denke ich, seine Weihnachtsansprache gehalten, um da ein bisschen aufzurütteln.
Deshalb sind Sie ja auch möglicherweise so zögerlich.
Vielleicht.
Wenn es um das Innenleben des Vatikans geht.
Genau, genau. Aber wenn wir an die Basis gucken, weltweit ist da sehr viel passiert. Es tut sich einiges. Wie gesagt, es gibt Reformstau, was den Zölibat betrifft. Es gibt Reformstau, was die Frauenfragen betrifft.
Wenn Sie das Zölibat ansprechen, fänden Sie es gut, wenn dieses Zwangszölibat, es ist ja ein Zwangszölibat, abgeschafft wird?
Ich fände es gut, wenn Menschen frei entscheiden dürften, egal welchen Beruf sie haben, ob sie Priester sind oder nicht, wie sie leben möchten, in welcher Form von Partnerschaft, Ehe oder auch gleichgeschlechtlicher Lebensform. Ja, wir müssen als Kirche ins 21. Jahrhundert kommen. Und die Realität anerkennen, dass es Menschen verschiedener Orientierungen gibt.
Bedeutet, die katholische Kirche sollte sich komplett aus allen Schlafzimmern dieser Welt zurückziehen?
Ich finde, sie sollte den Menschen nicht so sehr in ihr intimstes Privatleben hineinreden und die Gewissensfreiheit stärken. Das tut auch Papst Franziskus übrigens.
Auch wenn es so nicht kommen wird, hätten Sie gerne Frauenquote im Vatikan?
Selbstverständlich. Mindestens 50%.
50?
Ja, natürlich. Wir sind die Hälfte der Menschheit. Warum nicht die Hälfte der Posten, die im Vatikan zu vergeben sind?
Und mit Posten meinen Sie nicht die dienende Funktion einer Köchin beispielsweise?
Ich glaube, dass auch ein Dienst, der Entscheidungsbefugnisse hat, wie jetzt ich auch, ja, ich kann über Geld verfügen, er darf Entscheidungen treffen. Das ist ein Dienst an meiner Gemeinschaft. Auch Macht auszuüben, wenn es den Menschen dient, ist ein Dienst. So verstehe ich Macht.
Das war Ihr Schlusswort. Ich bedanke mich, dass Sie bei uns waren.
Eins gehört.